Kapitel 27. Mit 9 Jahren hätte es eigentlich schon jedem klar sein müssen. Den Lehrern, einigen Bekannten und auch seiner Mutter. Travis war hochbegabt. Er war für sein Alter um ein Vielfaches intelligenter als die meisten anderen Kinder. Das führte dazu, dass es für ihn sehr schwer war, sich im Unterricht zu konzentrieren. Er fühlte sich unterfordert. Dass er sich langweilte, was von den Lehrern fälschlicherweise als Desinteresse interpretiert wurde. Um sich Abhilfe zu verschaffen, erstellte er sich seinen eigenen Unterrichtsplan. In der Schulbibliothek, in der er einen Großteil seiner Zeit verbrachte, befasste er sich mit Physik, Biochemie und angewandter Mathematik in der Physik. Auch die Astrophysik begeisterte ihn sehr. Er war so oft dort, dass ihn die Bibliothekarin schon immer freudig erwartete. Sie war begeistert von diesem netten Jungen. Ihr hatte er auch zu verdanken, dass er sich statt der sonst 3 Bücher bis zu 6 Bücher mit nach Hause nehmen durfte. Im Schneidersitz saß er auf dem etwas abgelaufenen Teppich in seinem Kinderzimmer, umgeben von Büchern, die Nobelpreisträger und Wissenschaftler verfasst hatten. Er musste nur etwas lesen und es brannte sich in seine Hirnzellen ein. Sein Gedächtnis nahm so viele Informationen in sich auf, als würde es keine Kapazitätsgrenze geben. Warum er sich so für diese Themen interessierte, hatte er nie hinterfragt. Es füllte aber dieses große Loch, das der Tod seines Vaters in seinem Leben hinterlassen hatte. Die meisten in der Schule nahmen ihn gar nicht wahr. Für sie war Travis unsichtbar. Ein schwacher, in sich gekehrter, interessenloser kleiner Nerd. Doch er war alles andere als schwach. Es wurde nur einfach von niemandem bemerkt. Diese Zeit der Trauer, die mit dem Verlust seines Vaters einherging, hatte ihn sogar stark gemacht. Er war imstande, so viele Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden, die andere Kinder in seinem Alter wahrscheinlich voll und ganz zerstört hätten. Was natürlich nicht hieß, dass er keine Narben davon trug. All diese Verletzungen, diese Narben sollten ihn in einer noch schwierigeren Zeit unbewusst als Waffe dienen. Noch war ihm nicht klar, wie er diese innere Stärke benötigen sollte. Als 9-jähriger Junge konnte er niemals voraussagen, dass er einmal ein Genie, ein Doktor der Astrophysik sein würde, dass er bei der Entwicklung eines Zeitreiseserums einen Anteil haben sollte und dass er selbst eine Zeitreise unternehmen würde. Anders als erwartet würde er statt in die Vergangenheit zwar durch einen schwerwiegenden Fehler in die Zukunft reisen, das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass er der erste Zeitreisende der Menschheitsgeschichte sein sollte. Zum Glück konnte er sich in seinen schlimmsten Träumen auch nicht ausmalen, dass seine geliebte Ehefrau einmal auf tragische Weise sterben würde. Er atmete schwer aus. Das lange Sitzen hatte ihn sehr angestrengt, weshalb er sich langsam von dem Schneidersitz aufrichtete und seine Glieder streckte. Die Halsbewegung ließ seine Knochen knacken und dann musste er kurz lachen. Durch die lange Verschränkung im Schneidersitz schien es, als liefen plötzlich 100 Ameisen auf seinen Beinen hinunter zu den Füßen. Er verlor fast das Gleichgewicht und er musste sich schnell an der Wand festhalten, um nicht hinzufallen. Er wusste nicht, warum ihn das immer wieder zum Lachen brachte. Er konnte es sich nicht erklären. Vielleicht war es, weil es ihn unbewusst daran erinnerte, wie er früher von seinen Eltern an den Beinen und Füßen durchgekitzelt wurde. Als all die kleinen Krabbeltiere verschwunden waren, entschloss er sich, sich mit dem Bauch auf den Teppich zu legen. Er öffnete den ersten Knopf von seinem Hemd, das ihn, wenn er so dalag, am Hals wehtat. Sein Vater hatte ihn immer wieder daran erinnert, seinen obersten Knopf zu schließen, damit ihm nicht kalt wurde. Es war nämlich so, dass immer wenn sein Vater sah, dass er noch offen war, er sich hinkniete vor Travis, seine Nase anstupste und den Knopf schloss. Dann strich er den Kragen zurecht und kniff ihn liebevoll in die Wange. Aus der Bibliothek hatte er sich unter anderem das Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit« von Stephen Hawking geliehen. Mit seiner Hand strich er über die rauen, etwas verblichenen Seiten und schloss dabei die Augen. Durch die Berührung stieg der Geruch von gelesenen Worten und durchgeblätterten Seiten in seine Nase auf. Er fühlte sich, als würde er direkt in der Bibliothek umgeben von Wissen und Neugierde sitzen. Er öffnete seine Augen und im selben Atemzug auch das Buch bei Kapitel 10. Wurmlöcher und Zeitreisen. Er las da weiter, wo er aufgehört hatte. Könnte jemand in der Lage sein, in die Zukunft oder die Vergangenheit zu reisen? H.G. Wells hat diese Möglichkeiten in seiner Erzählung Die Zeitmaschine ausgelotet und wurde damit zum Vorbild für ungezählte Science-Fiction-Autoren. Nun sind aber viele Fantasiegebilde der Science-Fiction-Literatur, U-Boote und Mondreisen zum Beispiel, längst zu wissenschaftlich-technischer Wirklichkeit geworden. Wie steht es also mit den Aussichten für Zeitreisen? Travis hielt kurz inne und dachte über das Gelesene nach. Dabei machte er sich in Gedanken die Notiz, sich bei der nächsten Gelegenheit das Buch von H.G. Wells doch einmal auszuleihen. Er las weiter im Buch von Professor Hawking. Der Gedanke, dass die physikalischen Gesetze solche Zeitreisen tatsächlich... Plötzlich hörte er aus dem Wohnzimmer ein lautes Poltern, gefolgt von einem Fluch, den er am liebsten überhört hätte. Er erschrak und richtete sich langsam auf, ohne jedoch das Buch aus den Händen zu nehmen. Er schlich sich wie eine Raubkatze auf Zehenspitzen vorsichtig zur Tür, ohne auch nur ein Geräusch zu machen, und öffnete sie einen kleinen Spalt, gerade so weit, dass er seine Mutter sah. Traurig beobachtete er sie, wie sie auf dem Boden kniete und den Rotwein aufwischte, der ihr umgekippt war. Es tat ihm leid, sie so zu sehen. Der Kleine entschloss sich, das Buch beiseite zu legen und seiner Mutter zu helfen. Nachdem er einen kleinen Eimer Wasser, einen Lappen und ein Glas Trinkwasser geholt hatte, kniete er sich neben sie und half ihr, das Malheur zu beseitigen. Für einen kurzen Moment dachte er, Dankbarkeit in ihren Augen zu sehen, nachdem er ihr das Glas Wasser gereicht hatte. Er versuchte, sie zu beruhigen. »Es ist alles gut, Mom. Ich mach das schon weg. Es ist nur ein Glas.« Vorsichtig wischte er alles zusammen und warf es in den Mülleimer. Dann begleitete der kleine Mann seine Mutter zur Couch, wo sie sich weiter ausruhte. Er hoffte sich eine Umarmung von ihr, doch die blieb ihm verwehrt. Enttäuscht tappte er zurück in sein Zimmer, wo er sich wieder in die Welt von Stephen Hawking verkroch. Travis hätte in Selbstmitleid versinken können, hätte sich mit Videospielen beschäftigen und sich damit der Realität entziehen können. Doch das tat er nicht. Stattdessen entschied Travis sich, seinen Sinn mit Wissen zu füllen. Das ermöglichte ihm, nicht in das gleiche Muster wie seine Mutter zu geraten. Ganz im Gegenteil, er erschuf durch seine Neugier und Wissensdrang unbewusst die Grundlage für alles, was in seinem Leben geschehen sollte. Sein Werdegang als Astrophysiker, die Begegnung mit Caroline und die Forschungen an Zeitreisen.